بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. geehrte Geschwister und herzlich willkommen zur Fortsetzung dieser Vortragsreihe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, das Gute immer fortzuführen. Möge Allah uns vor dem Schlechten bewahren. Das nächste Kapitel, welches der Autor hier erwähnt, ist die Reise. Und vielleicht ist es auch passend, weil ja bald der ein oder andere vielleicht verreist. Es sind bald Sommerferien. Und deswegen ist es angebracht, inshallah ta'ala, dass wir über diese Gebote oder Benimmregeln, dass wir darüber reden, inshallah tabaraka wa ta'ala. Erst einmal, er sagt, die Reise ist ein Mittel, um von etwas, vor dem man flieht, errettet zu werden oder um etwas Erwünschtes zu erreichen. Also es gibt zwei Gründe, warum man von A nach B gehen will. Entweder man flüchtet oder man will etwas Gutes erreichen. Also entweder es gibt eine Gefahr, deswegen muss man weg, oder es gibt keine Gefahr, aber man will am Ort B etwas erreichen, was man am Ort A nicht hat. Er sagt, das ist also eine allgemeine Definition erst einmal. Also eine Reise ist eine Bewegung von A nach B. Die Reise ist zweierlei. Eine Reise mit dem Äußeren, also mit dem Körper, weg von der Heimat, und eine Reise durch das Gehen oder Schreiten des Herzens, weg vom Untersten der Niedrigen hin zum Königreich der Himmel. Also er sagt, es gibt zwei Formen des Reisens. Entweder mit deinem Körper, das ist das Reisen, was wir kennen, oder die Reise der Herzen. Das ist eben unser Thema hier. Die Reise der Herzen, also die Reise hin zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und hierzu sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dass einige Herzen bereits die Koffer gepackt haben. Also einige Herzen haben diese Reise schon begonnen, sind diese Reise angetreten. Das heißt, wenn du mit diesem Menschen redest, redet er nur über das Paradies und wie schön es ist im Paradies und Allah subhanahu wa ta'ala, was er vorbereitet hat. Sein Herz ist schon auf der Reise. Nur sein Körper lebt noch in der Dunya. Das heißt, diese Reise des Herzens ist die ausschlaggebende Reise. Er sagt, diese letzte, also die Reise der Herzen, ist die edelste der beiden Reisen. Diese Reise benötigst du im Gebet, wenn du Koran liest, wenn dein Herz bei dir bleibt und nicht verreist, in diese Welt, über die Allah im Koran spricht, oder über die du denkst, wenn du an Allah denkst, an das Paradies, dann wirst du es nicht genießen. Das ist genauso wie jemand, der hört über ein schönes Hotel, ist aber mit dem Körper nicht dort. Herrlich, okay, es gibt ein 5-Sterne-Hotel und da gibt's all you can eat und super und so weiter. Genießt du das jetzt? So wie jemand, der in diesem Hotel lebt? Natürlich nicht. Und genauso ist es, du hörst dir die Ayah an über das Paradies. Aber dein Herz ist nicht dorthin. Also es geht jetzt nicht darum, dass deine Seele ins Paradies eintritt. Das wird ja erst mit dem Tod geschehen. Aber dein Herz bedeutet was? Also du fühlst mit den Paradiesbewohnern. Du stellst dir das vor, wie sie dort leben. Dies führt dazu, dass du Al-Quran mehr genießt oder deine Gebete mehr genießt. Er sagt, denn wer bei dem Zustand verharrt, in dem er nach der Geburt entstanden ist und starr an dem festhält, was er nur durch Nachahmung von seinen Vätern übernommen hat, der bleibt auf der Stufe des Mangels stehen, benügt sich mit dem Rang der Unvollkommenheit und vertauscht die Weite, deren Umfang die Himmel und die Erde umfasst, gegen die Finsternis des Gefängnisses und die Enge des Kerkers. Was soll das heißen? Also er sagt, wer nicht über das Jenseits denkt, sondern er begnügt sich mit der Dunja, der ist gefangen in dieser Dunja, in dieser Enge. Aber wer über das Jenseits denkt, und das Jenseits, Al-Jannah, ist weit, ist gewaltig, ist groß, der wird diese Vorfreude lieben oder leben und genießen. Möge Allah uns diese Vorfreude bescheren. Er sagt, nur ist es so, dass diese Reise, da derjenige, der sich hineinwagt, einer großen Gefahr ausgesetzt ist, ihre Wege in Vergessenheit geraten sind. Also diese Reise, leider, da beschäftigen sich nicht viele Leute. Was die Reise mit dem Körper betrifft, das ist unser Thema jetzt. Also das Kapitel beschäftigt sich jetzt mit der Reise, die weltliche, irdische. Auch wenn es die andere Reise gibt, aber diese Reise ist dann mit dem Herzen, dass du die Stationen der Anbetung erreichst, wie die Station der Wachsamkeit, die Station der Reue, Geduld, Vertrauen. Da reißt dein Herz von einem Ort zum anderen, also von einer Ibadah zur anderen, von einem Gefühl zum anderen, Geborgenheit, Sehnsucht. Aber das ist jetzt nicht unser Thema, das erwähnt er an anderer Stelle. Er sagt, die Beweggründe, beziehungsweise was aber die Reise mit dem Körper betrifft, so gibt es dabei verschiedene Arten und sie hat große Nutzen und ebenso große Gefahren. Sie ähnelt dem Betrachten von Abgeschiedenheit und Geselligkeit, das Thema, was vorher war, was wir besprochen haben. Wir haben gesagt, was ist besser, inmitten der Menschen zu sein oder abgeschottet zu sein? Und da haben wir was gesagt, kommt drauf an, auf deine Situation. Das war ja das Thema in den letzten Vorträgen. Er sagt, genauso ist es mit Reise. Soll ich oder soll ich nicht? Kommt darauf an, was du aus dieser Reise machst. Die Beweggründe, die dazu drängen, lassen sich nicht davon trennen, dass man entweder flieht oder etwas sucht. Also entweder du flüchtest, möge Allah uns bewahren, oder du gehst, weil am Ort B ist irgendetwas, was du erreichen möchtest. Das Fliehen geschieht entweder vor etwas, das eine schädliche Wirkung auf weltliche Angelegenheiten hat, wie die Pest, wenn sie in einer Stadt ausbricht, oder die Furcht vor Unruhe und Streit oder vor einer Teuerung der Preise. Es gibt verschiedene Gründe, warum man seine Heimat verlässt, was die Schäden angeht, sagt er. Oder vor etwas, das eine schädliche Wirkung auf die Religion hat. Also entweder dieser Schaden ist ein Schaden, der weltlich ist, oder es ist ein Schaden, der religiös ist, und das wäre dann die Hijra. Also wir reden von Hijra, Auswanderung, wenn die Reise aufgrund der Religion ist. Aber natürlich darfst du auch ausreisen, um ein besseres weltliches Leben zu haben. Natürlich nicht auf Kosten der Religion. Aber wenn du deine Religion bewahren kannst, plus ein schöneres Leben leben kannst, bitteschön. Das ist eine Flucht. Du verreist, weil eine Gefahr da ist oder eine schlechte Situation da ist. Was aber das Gesuchte betrifft, so ist es entweder weltlich, wie Reichtum und Ansehen, oder religiös, wie das Wissen über die Angelegenheiten seiner Religion. Also, jetzt jemand hat keine Probleme zu Hause. Er flüchtet nicht. Aber er sagt sich, ich möchte zum Ort B, um zu lernen oder um mich zu erholen. Es geht mir gut zu Hause, Alhamdulillah, in meiner Stadt. Aber ich möchte am Ort B etwas Nutzen ziehen. Bitteschön, das wäre ja die zweite Form der Reise oder der Gründe. Entweder man flüchtet oder man flüchtet eben nicht, mir geht's gut, aber ich möchte einen Vorteil in der anderen Stadt erreichen. Er sagt nun, und es gibt kaum jemanden, der für sein Wissen berühmt ist, von der Zeit der Gefährten bis zu unserer Zeit, der nicht dieses Wissen erreicht hat, ohne zu reisen. Also er sagt, also ein Grund, warum man verreist, ist ja Wissenaneignung. Und er sagt, das ist wichtig. Also es gibt keiner, der einen hohen Rang an Wissen erlangt hat, ohne dass er verreist ist. Also wenn wir uns die Biografien der Gelehrten anschauen, also welcher Gelehrter ist nicht von Stadt zu Stadt gereist, damit er lernt. Auch wenn in seiner Stadt Gelehrte sind. Heutzutage ist es ja schon eine Besonderheit, in derselben Stadt zur Moschee zu gehen. Also die Motivation ist so niedrig geworden, dass mit Ach und Krach die Leute in die Moschee gehen. Stellen wir uns vor, die Sahabe, die Tabi'in hatten diese Einstellung. Was soll dann einer wie Al-Shafi'i, der aus Gaza ist, möge Allah unseren Geschwistern in Gaza beistehen, was sucht er dann im Irak? Bei den Schülern von Abu Hanifa, rahimahullah. Was macht er dann in Ägypten, wo er auch gestorben ist? Oder in Ahmad ibn Hanbal. Also Ahmad ibn Hanbal, es gibt keinen Fleck, wo er nicht war. Das heißt also, wenn diese besonderen Gelehrten so faul gewesen wären wie wir, dann würden wir heute nicht wissen, wie wir beten oder wie wir fasten sollen. Aber Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal diese edlen Gelehrten dazu geleitet hat, dass sie ihr Vermögen und ihr Leben eingesetzt haben, um das Wissen zu lernen, um es uns dann weiterzugeben. Er sagt, was aber sein Wissen über sich selbst und seine Charaktereigenschaften betrifft, so ist das ebenfalls wichtig. Denn das Gehen des Weges zum Jenseits ist nicht möglich ohne die Verbesserung und Läuterung der Charaktereigenschaften. Die Reise wird deshalb Reise genannt, weil sie die Charaktereigenschaften enthüllt. Er sagt also, ein Vorteil nicht nur der Wissensaneignung, ein Vorteil der Reise, ist nicht nur, dass du bei einigen lernst, sondern du lernst dich besser kennen. Auf der Reise kannst du ungemütlich werden, auf der Reise kannst du Leute treffen, die vielleicht kompliziert sind. Da zeigen sich deine Charaktereigenschaften. Und deswegen wurde die Reise Safar genannt. Safar ist Aufdecken. Und was wird aufgedeckt? Deine Persönlichkeit. Also er sagt, das ist einer der Interpretationen, warum die Reise überhaupt Safar. Eine Frau, die sich nicht bedeckt, nennt man Safirah. Also ihre Haare sind frei. Also, As-Safar hat was sprachlich gesehen mit Freimachen zu tun. Ja, was macht es denn frei, die Reise? Deinen Charakter. Und deswegen Umar radiallahu anh, als er gefragt wurde über eine Person oder er hat einen anderen gefragt, kennst du ihn? Dann sagt er, ja. Hast du mit ihm Handel getätigt? Nein. Bist du mit ihm verreist? Nein. Was war das dritte? Vergesse ich immer wieder. Nachbarschaft. Ist er dein Nachbar? Nein. Dann sagt er, willst du mir sagen, du hast ihn in der Moschee gesehen? Dann kennst du ihn nicht. Du kennst eine Person erst, wenn du mit dieser Person Zeit verbracht hast. Und erst dann kennst du auch dich. Denn wenn alles so bleibt, wie es ist, dann weißt du nicht, wo deine Fehler sind. Das ist ja überall so. Auch Maschinen werden ja getestet, nicht nur, wenn alles in Ordnung ist, oder nicht? Flugzeug muss getestet werden, was, wenn es Turbulenzen gibt, wenn es dies, ein Auto, Aufprall, wie... Also nicht nur, es fährt und alles ist in Ordnung und es gibt keine Hindernisse. Junge, das Auto ist super. Nein, nein. Du willst wissen, ob dieses Auto intakt ist, dann müssen die Hersteller diese Versuche machen, oder nicht? Und genauso ist es bei dir. Willst du dich kennenlernen? Reise. Aber mit einer guten Begleitung, wie wir gleich sehen werden. Nicht einfach so irgendwohin, sondern mit einer guten Begleitung. sodass du merkst, welche Fehler hast du. Ungeduld. Hauptsache, ich krieg das Essen zuerst. Hauptsache, ich krieg das beste Zimmer. Hauptsache, und bei Umrah zum Beispiel, ja, vielleicht hat ja jemand Umrah gemacht, da kommen ja viele Leute zusammen. Und manchmal kannst du dir nicht aussuchen, wer mit dir im Zimmer ist. Und das ist ein Trainingscamp für deine Eigenschaften. Und es ist sehr schwer, möge Allah uns erziehen, möge Allah unseren Charakter verbessern. Im Allgemeinen gilt, in der Heimat offenbaren sich die schlechten Eigenschaften der Seele nicht, da sie mit dem vertraut ist, was ihrer Natur entspricht, nämlich den gewohnten Vertrautheiten. Wird sie jedoch der Mühsal der Reise ausgesetzt, von ihren gewohnten Vertrautheiten abgewendet und durch die Mühsal der Fremde geprüft, so werden ihre verborgenen Fehler aufgedeckt und man erhält Einsicht in ihre Mängel. Dann sagt er, was aber die Zeichen Allahs auf seiner Erde betrifft, so liegt im Betrachten derselben Nutzen für den Einsichtigen. Also das ist auch ein Grund, ein Vorteil der Reise. Du schaust dir die Schöpfung Allahs an. Landschaften oder historische Aspekte. Das heißt, du kannst Lehren daraus ziehen. Er sagt, darin auf dieser Erde gibt es nebeneinander liegende Landstriche. Das ist ein Ausdruck aus dem Koran. Qita'un mutajawirat. Nebeneinander liegende Landstriche. Was will Allah Azza wa Jalla damit sagen? Also Allah Subhanahu wa Ta'ala hat fruchtbaren Boden neben unfruchtbaren Boden gelegt. Und bei dem einen Boden kannst du das anbauen, bei dem anderen das andere. Je nachdem. Und der Boden ist unterschiedlich. Ich glaube, hier die Region ist ein bisschen rötlicher, ne? Kann das sein? Eisengehalt ist, glaube ich, also rötlicher, also mehr Eisen. Ja, und deswegen die Region hier bei euch hat ein bisschen rötlichere Erde als andere Regionen. Und natürlich gibt es noch andere Farben. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ist das in China, diese Gegenden, wo verschiedene Farben sind, da gibt's, habt ihr mal gesehen, dieses Bild, ja, wo Berglandschaften sind, ja, und die verschiedensten Farben, Allahu a'lam, wo das war. Auf jeden Fall, und was zeigt das? Das zeigt die Perfektion Allahs, Azza wa Jal. Wie gewaltig Allah ist. Er kann das so erschaffen und kann es so erschaffen und kann es so erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Darin gibt es Berge, Wüsten, Einöden, Meere sowie verschiedene Arten von Tieren und Pflanzen. Und es gibt nichts, außer dass es ein Zeugnis für Allah in seiner Einzigkeit ist und ihn mit einer Zunge preist, die deutlich spricht, doch nur für den Wahrnehmbaren ist, für den wahrnehmbar ist, der sein inneres Ohr öffnet und achtsam ist. Also, das bedeutet also, wenn wir verreisen und du dir die Landschaft betrachtest, dann ist das ein Grund, dass du deinen Iman stärkst. Und deswegen sollte man, wenn man reisen will, auch die Absicht erneuern. Ich möchte durch die Reise näher kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt mehrere Absichten. Vielleicht will ich Verwandte besuchen, vielleicht will ich mich erholen und so weiter. Ist alles schön und gut. Aber auch, ich möchte Iman tanken. Unter anderem durch die Betrachtung der Geschöpfe. Er sagt dann, wir haben bereits erwähnt, dass zu den Nutzen des Reisens das Entkommen vom Amt und Ansehen und vor zahlreichen Bindungen gehört. Denn die Religion wird nur mit einem Herzen vollkommen, das frei von anderem als Allah ist. Dann kommen wir zu den erlaubten Reisen. Also eine Reise kann halal sein, kann auch haram sein. Welche Reise ist haram? Natürlich eine Reise, um zu sündigen. Die ist verboten. Oder eine Reise, ich sündige zwar nicht, aber ich vernachlässige meine Pflichten. Das bedeutet, ich müsste eigentlich zu Hause bleiben, aber ich verreise und vernachlässige meine Pflichten, dann darf ich natürlich nicht. Das heißt also, die Reise ist erst dann erlaubt, wenn am Zielort ich nicht Sünden vorhabe. Und heutzutage, möge Allah uns vergeben, da gibt es wohl keinen Ort, ob in einem muslimischen Land oder auch nicht, wo es nicht Sünden gibt, ja, wie zum Beispiel unbedeckte Frauen. Ja, das ist ein Problem der Männer. Frauen haben ja nicht dieses Problem. Ja. Für die ist ja keine Sünde, wenn sie die Haare der Frau sehen. Und wenn sie Männer sehen, solange es nicht mit Begierde ist, die Haare des Mannes ist ja keine Aura. Da haben es die Frauen einfacher als die Männer. Aber auf jeden Fall, es geht ja nicht darum, sondern es geht darum, dass man wirklich beabsichtigt zu sündigen. Ich gehe zu einer Stadt, um eine bestimmte Sünde oder auch mehrere, möge Allah bewahren, zu begehen. Dann ist natürlich die Reise haram. Und dann gilt, dass alle Erleichterungen nicht erlaubt sind. Jemand, er will die Reise vollziehen, um zu sündigen. Darf er im Ramadan dann essen? Nein. Darf er die Gebete kürzen? Nein. Darf er die Gebete zusammenlegen? Nein. Aber er ist doch auf Reise. 500 Kilometer. Also die Strecke ist auf jeden Fall eine Reise. Und er bleibt nur 4 Tage. Nein, darf er nicht. Warum? Ja, er verreist wegen der Sünde. Da wird der Islam ihm doch nicht noch das erleichtern. Das heißt also, wenn jemand verreist, um zu sündigen, oder er verreist, um ein Gebot zu entgehen. Jemand will nicht fasten. Und deswegen sagt er, alles klar, ich fahre jetzt immer 90 Kilometer jeden Tag. Der muss fasten, aber zur Sekunde, ich bin auf Reise. Ja, du willst ja dem Fasten entgehen. Wer macht denn sowas? Zum Beispiel, Ramadan ist im Sommer und der sagt, weißt du was, ich bin so hochintelligent und ich kenne Fiqh und so und ich habe ein Jahr Zeit, um Ramadan nachzuholen, deswegen ich habe überhaupt keine Lust, im Sommer zu fasten, Junge. Also, alles klar, ich fahre 83 Kilometer. Ich bin ein Faqih. 83 Kilometer, um nicht zu fasten und wieder zurück. Dem sagen wir, du musst fasten. Warum? Du wolltest diesem Gebot entgehen. Ist ja genauso zum Beispiel bei Zakat. Diejenigen, die sagen, okay, ups, bald ist das Jahr vorbei, Zakat ist Pflicht, weißt du was, ich kauf mir jetzt was. Oh, das Geld ist weg, tut mir leid. Nach dem Stichtag verkauft er es wieder. Kein Gewinnverlust zum Beispiel, er ist so hochintelligent, ja. Ja, um zu sündigen, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen kauft er etwas, was keinen Gewinnverlust hat, ja, keinen riesigen, damit er keine Zakat zahlt. Dem sagen wir, du musst Zakat zahlen. Aber Sekunde mal, das Geld ist weg, ich habe was gekauft, trotzdem musst du Zakat zahlen. Warum? Weil du wolltest der Pflicht entgehen. Also musst du das tun. Also die Religion, du kannst die Religion nicht auf den Arm nehmen. Ja, aber wer weiß das denn? Wer kennt denn bitteschön meine Absicht? Die Leute wissen es nicht. Also wer diese Frage stellt, der braucht einen Defibrillator. Also dem muss ja mal das Herz noch mal belebt werden, oder nicht? Was ist denn das für eine Frage? Allah weiß das. Allah weiß, ob du diese Sache jetzt gekauft hast, damit du keine Zakat entrichtest, oder weil du es wirklich brauchst. Also wenn du, oder was heißt brauchst, du wolltest es und subhanallah, der Preis und so weiter, die Gegebenheit war so, dass jetzt passt, bitteschön, kauf, aber übermorgen ist Stichtag, ist nicht haram. Du willst das Auto haben, du willst diesen Urlaub machen, übermorgen ist Stichtag, soll ich nicht lieber warten? Nee, musst du nicht. Aber wenn jemand das macht, um nicht Zakat zu entrichten, der muss Zakat trotzdem entrichten. Also, die erste Form der Reise ist die Reise, die haram ist, wenn, noch einmal, Sünden begangen werden oder wenn Pflichten vernachlässigt werden. Oder zum Beispiel drittens, ich verreise an einen Ort, wo ich meine Religion nicht leben kann. Dann darfst du nicht dahin, ist ja wohl klar, oder nicht? Und deswegen die Frage, darf man in nicht-muslimische Länder verreisen? Also ich rede jetzt von Urlaub machen. Nun, hier gilt erst einmal, wenn du in ein muslimisches Land, in einem muslimischen Land Urlaub machen kannst, ist natürlich viel besser, dass du die Muslime unterstützt, da du wirst Geld dort ausgeben, die Muslime werden davon profitieren. Und also muslimische Länder hast du alles, was du willst. Willst du Meer? Schönstes Meer. Willst du Wald? Gibt es genug Wälder. Willst du Berge? Also welche Landschaft gibt es nur in nicht-muslimischen Ländern, aber in muslimischen Ländern nicht? Gibt es da irgendwas? Ist mir nicht bekannt. Allahumma barik, die muslimischen Länder sind so weit, ja, ob Asien, ob Afrika, Nahe Osten, wie du möchtest. Das heißt also, du findest in den muslimischen Ländern genug Alternativen, sodass du auch die Wirtschaft dieser muslimischen Länder ankurbelst, dass du sie unterstützt. Und wenn du das mit dieser Absicht machst, du könntest jetzt Urlaub machen auf Neuseeland, von mir aus, ja? So, aber du sagst, ich weißt du was, ich würde jetzt, Allahu Akbar, wie viel gibt ihr aus so im Urlaub? Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, sagen wir mal, sag eine Zahl, 5, 10, 1000 Euro. Okay, Elmum, sagen wir mal, du würdest 5000 Euro ausgeben. Okay, jetzt mal abgesehen von Flug und so weiter. Oder von mir aus 2, 10, Allahu Akbar. Je nachdem, was er kann. So, jetzt sagst du dir, aber nein, ich gehe jetzt in ein muslimisches Land, damit die Muslime davon profitieren. Da machst du Urlaub und kriegst Hasanat. Weil du hättest ja auch woanders gehen können. Also das Unterstützen deiner Geschwister, du kaufst Milch, du kaufst Wasser, dieser Mensch, der wird davon profitieren. Und deswegen ist das eine Absicht. Also wenn wir verreisen und unsere Reiseorte auswählen, sollten wir immer dies berücksichtigen. Wann darf ich nicht in ein nicht-muslimisches Land reisen? Ja, wenn ich dorthin gehe, wo gesündigt wird. Nee, ich will mir die Natur anschauen. Habibi, bis du dir die Natur angeschaut hast, hast schon 5 Tonnen Sayyiat, Sünden gesammelt. Ja. Und noch einmal, welche Natur gibt es dort, wo du nicht in muslimischen Ländern findest? Ja, aber in muslimischen Ländern gibt es auch Sünde. Ja, Habibi, also bitte. Also, da, ja, natürlich, aber doch nicht in diesem Maße. Also, das ist ja nicht vergleichbar. Du sollst jetzt nicht in den Touristenort, ja, und ins Hotel, wo alle Touristen der Welt dort sind und sündigen. Du hast Alternativen. Das heißt also, es ist zu empfehlen, dass man seinen Urlaubsort sucht in einem muslimischen Land. Sollte es ein nicht-muslimisches Land geben oder sein, gibt es Gelehrte, die sagen, das darf man nicht. Urlaub in einem nicht-muslimischen Land zu machen, darf man nicht. Gibt es Gelehrte. Andere Gelehrte sagen, es kommt drauf an, so wie das Leben in einem nicht-muslimischen Land. Kannst du deine Religion umsetzen oder wirst du dich schämen? Es gibt ja Leute, die gehen dann irgendwo in einem nicht-muslimischen Land und schämen sich und beten dann nicht. Und das Problem ist, wo ist die nächste Moschee? Also das musst du doch alles kalkulieren, auch mit deiner Familie. Willst du jetzt 2 Wochen, 3 Wochen oder vielleicht länger keine Jumu'ah mehr? Aber die Natur ist so schön, ja, okay, dein Körper atmet frische Luft und was mit deinem Herzen? Diese frische Luft hast du auch in muslimischen Ländern. Es gibt eine Paradiesen auf Erden in muslimischen Ländern. Also achte darauf, dass du deine Religion umsetzen kannst, dass es keine Fitne für dich ist. Und erst recht, wenn wir hier in diesem Land leben, du hörst nie Adhan, hast du nicht so einen Drang, endlich mal Adhan zu hören? Du gehst in ein muslimisches Land, neben dem Meer ist die Moschee, es gibt eine Moschee in einigen Ländern, die ist mit, also da ist so ein Steg, du läufst und die Moschee ist mitten im Meer. Gibt es was Schöneres? Also such dir solche Orte aus und Alhamdulillah, da gibt es auch genug auch Freizeitmöglichkeiten bei Ibnillahi Ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal sagt, das ziellose Umherwandern gehört in keiner Weise zum Islam, noch gehört es zum Tun der Propheten oder Rechtschaffenen. Einfach so drauf los, ohne eine Absicht zu haben, die gut ist, sowas macht man nicht. Ein Muslim mit jedem Schritt und Tritt will er näher kommen zu Allah, tabaraka wa ta'ala. Dann sagt eben, also der Verfasser, und weil das Reisen das Herz zerstreut, was heißt das also? Man hat dann 50.000 Baustellen, ja, das Reisen mal hier, mal da und so weiter und so fort. Sollte der Suchende nicht reisen, außer um Wissen zu erlangen oder um einen Scheich zu sehen, dessen Lebenswandel als Vorbild dient. Also mit anderen Worten, wenn du verreist, soll es einen Grund haben, also einen Nutzen. Ja, aber in diesem nicht-muslimischen Land, ich würde gerne meine Geschwister dort besuchen. Sehr schön, das ist doch was Tolles. Du gehst in ein Land und gehst zu den Muslimen dort und besuchst deine Geschwister. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Aber es geht um jene, die in ein nicht-muslimisches Land gehen und dann, Jumu'ah wird nicht gebetet, vielleicht findet er auch nicht einen passenden Ort überhaupt zu beten. Er verbringt jetzt 3 Wochen ohne ein einziges Mal in eine Moschee zu gehen, weil es gibt keine Moschee. Ja, das, also man sollte den Urlaubsort so planen, dass dein Herz nicht zugrunde geht. Dann sagt er, es gibt Benimmregeln bei der Reise, und zwar, beziehungsweise das ist nicht in diesem Werk, sondern das erwähne ich jetzt so, und zwar die Benimmregeln bei Reise, als allererstes zu bereuen. Was soll ich bereuen? Deine Sünden. Du weißt nicht, ob du lebend zurückkehrst oder sterben wirst. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Die Reise ist einer der Gründe, warum man sterben kann. Also möge Allah bewahren, ob es ein Unfall ist oder ohne Unfall. Ja, nee. Deswegen sollte man vor der Reise Allah um Vergebung bitten, sich vorbereiten. Vielleicht ist das wirklich meine Reise ins Jenseits. Zweitens, Unrecht wieder gut machen, Schulden begleichen. Darf ich reisen, wenn ich Schulden habe? Ja, wenn du mit dem Gläubiger, nennt man den, oder nicht? Wenn du das zum Beispiel eine Ratenzahlung ausgemacht hast oder du wirst ihn später bezahlen, hast du mit ihm ausgemacht, bitteschön. Das heißt also, aber solltest du Schulden haben, dann sorge dafür zumindest, wenn du sterben solltest auf dieser Reise, kannst du ja oder kannst du nicht sterben in 3 Wochen Urlaub, wenn du Schulden hast, dass es die Leute mitbekommen. Also schreibe dein Testament. Oder zumindest, wenn du es nicht geschrieben hast, sage es, guck mal, der und der hat, ich habe Schulden bei dem und dem, so und so viel. Wenn ich nicht zurückkommen würde, bitte, wenn es geht, ja, vergesst mich nicht. Natürlich, am besten zahle deine Schulden selbst, lasse das Geld, was du zahlen müsstest, beiseite, sorge dafür. Aber zumindest, dass die Leute wissen, okay, er hatte Schulden. Den Unterhalt zu gewährleisten, das ist ja auch eine Bedingung bei der Hajj zum Beispiel. Die Ulama sagen zu der Bedingung der Hajj, die finanzielle Möglichkeit bedeutet, dass man die Angehörigen, für die man Unterhalt zahlt, dass man sie nicht ohne Unterhalt lässt. Das gilt auch für Urlaub. Nicht, dass du deine Miete nicht zahlen kannst. Ja, Hauptsache, ich habe Urlaub, danach mal gucken, wie es wird. Ne, so geht das nicht. Sondern sorg dafür, dass du, oder wenn du nicht mit der ganzen Familie gehst, deine Familie bleibt da, die müssen doch essen, trinken. Also sorge dafür. Und natürlich, sehr wichtig ist, nicht mit Zinsen, nicht mit Haramgeld Urlaub machen. Also nicht mit einem Darlehen, weißt du was, ich will Darlehen nehmen, damit ich meinen Urlaub finanziere. Mit Zinsen. Du kannst sterben. Warum? Also nimm dir vor oder stell dir vor, du würdest jetzt sterben. Ist das Letzte, was du getan hast, die Kriegsansage gegen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren. Ebenso ist Istikhara. Die Sahaba haben Istikhara, also das Gebet, um eine Entscheidung zu treffen. Die Sahaba haben für alles Al-Istikhara gebetet, und ob eine Reise gut ist oder nicht, weißt du ja im Voraus nicht. Also machst du deine 2 Rak'a. Ja Rabbi, wenn die Reise gut ist, erlaube sie mir, wenn sie nicht gut ist, dann erlaube sie mir eben nicht. Dann ist eine Sunna, was heißt Sunna? Also, Nabi alayhi salatu wassalam hat oft auch am Donnerstag die Reise begonnen. Also, wenn er konnte, hat er am Donnerstag die Reise begonnen, aber es ist kein Muss. Es wurde auch überliefert, dass er samstags verreist ist. Also wenn, dann ist schön und gut, aber wichtig ist, dass man achtet auf die Gebete. Wenn du verreist, dass du guckst, wie sind die Gebetszeiten, wo bete ich? Bete ich im Flughafen? Bete ich, wenn ich ankomme, reicht das? Und so weiter und so fort. Dazu gehört auch, dass man nicht alleine reist. Und dass der größte Teil der Reise in der Nacht zurückgelegt wird. Das ist kein Muss. Aber dass man nicht alleine reisen soll, das ist tatsächlich eine Sunna, also ein Gebot des Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagte, wenn die Menschen wüssten, was in der Einsamkeit liegt, also an Gefahren, so wie ich es weiß, würde kein Reiter in der Nacht alleine reisen. Also, man soll weder alleine reisen, noch soll man alleine übernachten, wenn möglich. Alleine zu sein, dann hat der Shaitan ein leichtes Spiel. Und deswegen ist die Sunna, dass man nicht alleine verreist. Natürlich bei den Frauen gibt es das Gebot des Mahram. Also, wenn es eine Reise ist, dass ein Mahram sie begleitet. Dann die nächste Benimmregel ist, sich zu verabschieden. Und zwar, An-Nabi alayhi salatu wassalam sagte, أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. Also, ich vertraue Allah deine Religion, deine Vertrauenswürdigkeit, also das vertraute Gut, was du hast, ja, anvertrautem. Und das Ende deiner Taten vertraue ich wem an? Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich überlasse dich in der Obhut Allahs. Und dieser Dua ist wichtig. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Nicht nur bei Reisen. Auch wenn du dich verabschiedest von deine Kinder gehen in die Schule, du gehst auf die Arbeit und so weiter. Immer astaudi'uka Allah. Vielleicht ganz kurz die Geschichte, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Jemand hat Geld ausgeliehen und dann kam der Tag, an dem er das Geld zurückzahlen wollte. Aber der andere lebt an einem anderen Ort. Er musste es mit dem Schiff verschicken. Jetzt hat er aber kein Schiff gefunden, das in diese Stadt fährt. Und er war am Hafen, hat ein Stück Holz gefunden, hat darin ein Loch gemacht und das Geld reingelegt und einen Brief geschrieben. Leider habe ich kein Schiff gefunden in deine Stadt. Hier ist dein Geld. Dann hat er dieses Stück Holz ins Wasser gelegt und er hat gesagt, ich überlasse dich, also dieses Stück Holz, in der Obhut Allahs. Dann ist er gegangen und dann ist dieses Stück Holz geschwommen. Der andere hat jeden Tag geguckt und gibt es ein Schiff von dieser Stadt XY? Nee, da kam kein Schiff. Am nächsten Tag, und ist ein Schiff gekommen? Nee, es kam kein Schiff. Eines Tages, der steht am Hafen und auf einmal sieht er so ein Stück Holz, da dachte er sich, okay, Alhamdulillah, mach ich mal Brennholz oder sowas daraus. Als er es genommen hat, hat er gesehen, da ist etwas drin, hat das Geld gefunden. So, der andere jetzt, der Schuldner, hat irgendwann mal ein Schiff gefunden. Also hat er sich gesagt, weißt du was, jetzt gehe ich und gib ihm das Geld. Er hat das Geld schon gegeben, aber er wollte noch auf Nummer sicher gehen. Also hat er das Geld genommen, ist zum anderen hin, in die andere Stadt. Und dann hat er gesagt, bitteschön, das ist das Geld. Dann sagte der andere, der Gläubiger, der ihm das Geld ausgeliehen hat, hast du es nicht geschickt? Dann sagt er, ich habe doch gesagt, ich habe kein Schiff gefunden. Dann sagt er, aber derjenige, dem du es anvertraut hast, hat es mir gegeben. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat das Geld mir gegeben. Und schaut, wie vertrauenswürdig diese Leute sind. Der hat nicht gesagt, was für ein Geld? Ja, gib ruhig. Ja, ja, er kann es ja nicht beweisen. Das sind Menschen, die haben Allah gefürchtet. Die wollen nichts essen, was haram ist. Also, dieser Dua, astaudi'uka Allah, ich überlasse dich in der Obhut Allahs, ist ein Wundermittel. Ein Wundermittel. Und deswegen, immer wenn du dich verabschiedest, erst recht bei Reisen, sage, astaudi'uka Allah. Ich kann es nicht auf Arabisch, dann auf Deutsch, auf Türkisch, auf egal was für eine Sprache. Ich überlasse dich in der Obhut Allahs. Alladhi la tadhi'u wada'i'u bedeutet, bei dem das Anvertraute nicht verloren geht. Aber das reicht, wenn du schon sagst, astaudi'uka Allah. Es gibt noch weiter eine Aussage, die man sagt, zawadaka Allahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara laka al-khayra haythu ma kunt. Das sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Reisenden. Möge Allah dir Frömmigkeit mitgeben. Zawadaka Allahu taqwa. Azad ist Proviant. Also möge Allah dir Gottes Furcht als Proviant geben. Wa ghafara dhanbak, deine Sünden vergeben. Wa yassara laka al-khayra haythu kunt. Und möge Allah dir das Gute erleichtern, wo immer du auch bist. Ein wunderschöner Dua. Also wenn du jemanden verabschiedest, also er geht weg, also du bist ansässig und der andere reist, du sagst ihm, dem Reisenden, möge Allah dir als Proviant Gottesfurcht geben und deine Sünden vergeben und dir das Gute überall erleichtern. Wie gesagt, egal welche Sprache, es muss nicht auf Arabisch sein. Dann gehört zur Sunna, dass man Ad-Dua sagt, wenn man sich nun fortbewegt. Mit egal was für ein Mittel, ob es jetzt das Auto ist, ein Zug, ein Flugzeug. Du gehst jetzt aus der Wohnung raus, mit dem Taxi, ein Bruder fährt dich zum Flughafen, du fährst mit deinem Auto in dein Land. Dann sagt man was? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gott ist der Größte oder Gott ist größer, Gott ist größer, Gott ist größer. Dann sagt man, Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Also gepriesen sei der, der uns dies dienstbar gemacht hat und wir waren dazu nicht imstande. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Und wir werden wahrlich zu unserem Herrn wieder zurückkehren. Also hier erinnern wir uns wieder an den Tod. Du möchtest verreisen, aber denke daran, du kannst sterben. Dann geht's weiter. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. O Allah, wir bitten dich in unserer Reise um Güte und Gottesfurcht. Wa min al-amali ma tarda. Und an Taten, worüber du zufrieden bist. Also beschere uns jetzt auf unserer Reise Taten, leite uns recht, dass wir Taten vollbringen, die dich zufriedenstellen. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi anna bu'da. O Allah, erleichte uns diese Reise und lasse ihre Entfernung für uns zusammen schrumpfen. Also, nimm uns die Strapazen weg von dieser Reise und lass uns diese Reise nicht zu lang empfinden, sondern etwas kürzer. Dann geht's weiter. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar. O Allah, du bist der Begleiter auf der Reise. Wal khalifatu fil ahl. Und du bist derjenige, der Stellvertreter bei der Familie. Also ja, Allah, du kümmerst dich um die Familie. Könntest du ein bisschen heller machen, Barakallahu fik. Und du kümmerst dich um die Familie. Dann geht's weiter mit diesem Dua. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahl. O Allah, du bist der Gefährte, das hatten wir, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Mühsal, barakallahu fik. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Mühsal der Reise, dem traurigen Anblick und einer schlechten Rückkehr im Vermögen und in der Familie. Also, dass mir was passiert in meinem Vermögen oder dass meiner Familie was passiert. Also, viele von uns, wenn sie reisen, hast du die Reiserücktrittsversicherung, hast du die ADAC, hast du Allahu A'lam und so weiter und so fort. Jetzt mal abgesehen, dass Versicherungen haram sind, aber er kümmert sich um alles Mögliche, aber diesen Dhikr sagt er nicht. Diesen Dhikr sagt er nicht. Das ist ein Verlust. Wer diesen Dhikr aufsagt, dem wird Allah die Reise erleichtern. Passiert mir nichts. Selbst wenn, dann wird Allah dich verschonen. Dann wird Allah dich unterstützen. Dann wird es nicht so schlimm wie ohne. Ich habe eine Panne, aber Alhamdulillah, man hat mir geholfen. Ohne diesen Dua, Panne, ohne Hilfe. Ich habe ADAC, ja, aber du hast kein Handy. Kannst du nicht anrufen. Und jetzt? Das heißt also, du sollst Allah um Hilfe bitten. Das ist die beste Versicherung, die es gibt. Natürlich, das sagt der Autor auch, sorge dafür, dass du genug Proviant mitnimmst. Ja, also nicht nur, okay, ich mache Dua, ich tank nicht und ich gucke nicht, ob das Auto noch genug Öl hat und mir ist alles, also bitte. Vertrauen auf Allah bedeutet, du tust alles Menschenmögliche und überlasst, was nicht menschenmöglich ist. Überlasst du Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dass du das Menschenmögliche vernachlässigst, ja, das ist kein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. So, bei diesem Dua, wenn ich auf der Rückreise bin, dann sage ich zusätzlich auch wieder Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar und so weiter. Dann aber zusätzlich Aibuna, Taibuna, Abiduna, Li Rabbina Hamidun. Wir kehren zurück, reumütig, anbetend, unseren Herrn lobend. Auch hier wieder diese Verbindung. Du kehrst zurück, also kehre auch zu Allah zurück. Also erinnere dich an die Reue. Dann eine Sunna beim Verreisen ist, dass man, wenn man hinabsteigt, Subhanallah sagt, und wenn man aufsteigt, Allahu Akbar. Ob das jetzt im Flugzeug ist oder im Auto, es geht hoch, dann geht es runter, diesen Dhikr. Also Tasbih, Subhanallah, wenn man hinabsteigt und Takbir, also Allahu Akbar, wenn man hochsteigt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also das ist jetzt das Nächste, wenn man ankommt an einem Ort, dass man diesen Dhikr sagt, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Also, der Nabi عليه الصلاة والسلام sagte, wer an einem Ort ankommt oder verweilt, du verweilst an einem Ort, und du sagst dann, wenn du ankommst, ich nehme Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, dem wird nichts schaden, bis er von diesem Ort weiterzieht. Subhanallah. Was für Versicherungen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir diese Schutzbriefe, ja, damit du inshallah ta'ala einen schönen Aufenthalt hast. Zur Sunna gehört es auch, wenn man jetzt zurückkommt, nicht reinzuplatzen in die Wohnung. Hallo, hier bin ich. Ja, sondern Nabi alayhi salatu wassalam hat vorher einen Boten geschickt. Also die Sunna ist, bei der Rückkehr erst einmal in die Moschee zu gehen. Zwei Rak'a zu beten. In der Zeit kann man anrufen, guckt mal, ich bin in so und so vielen Tagen, Stunden, bin ich da. So dass sie sich vorbereiten auf deine Rückreise, auf deine Rückkehr. Und es ist Sunna, dass man zuerst zur Moschee geht. Also du sollst, wenn du in deiner Heimatstadt angekommen bist, zuallererst einmal in die Moschee gehen. Das sind also einige Benimmregeln beim Reisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren in allen Situationen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Reisen segnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns profitieren lassen von den Reisen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.